Habt ihr schon den Kaffee bereitgestellt? Naja, vielleicht Eiskaffee, so wie die Witterung im Moment ist. Ihr seid hier jetzt wieder einmal bei Kaffee und Chemtrails. Alle 4 Wochen senden wir hier live aus dem Studio der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.wueste-welle.de zu hören. Und danach könnt ihr das Ganze noch eine Woche in der Mediathek hören und unbegrenzt auf unserem Blog und Podcast Kaffee und Chemtrails. Aber das ist noch nicht alles. Mein Co-Moderator Clemens wird euch gleich noch sagen, wo ihr uns sonst noch hören könnt. Ab jetzt.
Genau, natürlich auch noch in diesem Internet, überall verteilt, bei Twitch, über Periscope bei Twitter und bei YouTube sind wir dann auch noch komplett abrufbar, 24/7 und, wenn man so will, bis in die Unendlichkeit. Haben heute auch zum ersten Mal eine neue Moderation mit der Elvira. Dann lassen wir es mal losgehen.
Ja, also, die öfters Wüste Welle hören, kennen mich vielleicht. Ich mache hier schon, habe schon lange immer wieder Interviews gemacht. Ich bin aber neu in dem Projekt und ich freue mich total, weil ich nämlich die Gelegenheit hatte, mit einer ganz interessanten Person Kontakt aufzunehmen, mit der ich schon ein ganz tolles Vorgespräch hatte. Und zwar, ihr wisst ja, es geht um Verschwörungsglauben und um die Probleme, die da entstehen können. Und wir wollen auch ein bisschen den Leuten unter die Arme greifen, die Angehörige haben, Freunde haben, die ihnen jetzt erzählen, mein Gott, wenn du dich impfen lässt, dann kriegst du so einen Chip implantiert, lass dich bloß nicht impfen. Und wenn du dich impfen lässt, dann spreche ich nicht mehr mit dir, zum Beispiel. Und die Sarah Pohl von der Beratungsstelle Zebra, die kann genau solchen Leuten helfen. Und die Sarah ist Diplompädagogin und Therapeutin, also genau die richtige Frau für so etwas. Und die ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Sarah.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann heute. Dankeschön.
Jetzt Zebra. Also ich wusste nicht, dass es ein Zebra gibt. Ich habe es von der Kate, unserer Projektleiterin, gehört, dass er das ganz interessant fände. Dann dachte ich, aha, Zebra, was ist denn das für ein Name für eine Beratungsstelle? Kannst du das mal so ein bisschen erklären, wie das, was das ist, dieses Zebra, was das so macht überhaupt?
Ja, Zebra ist eigentlich eine etwas holprige Abkürzung für Zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen. Und wir sind eine Beratungsstelle, die gibt es seit dem 15. Februar 2020 und werden vom Land Baden-Württemberg, vom Kultusministerium gefördert und bieten eben eine Beratung erstmal an zu diesen ganzen Themen rund um Weltanschauungen. Und im Prinzip, ja, haben wir eigentlich eine Woche, bevor die Pandemie losging, unsere Pforten geöffnet. Viele wittern da auch schon eine kleine Verschwörungstheorie dahinter und sagen, Mensch, das war doch geplant. Ihr wusstet doch, was da kommen wird. Ihr habt gewusst, dass sozusagen die Pandemie losrollt und damit Verschwörungstheorien kommen. Wir wussten es nicht. Wir haben einfach Verschwörungstheorien als eins von vielen Themen mit in unser Programm genommen damals. Wir beraten eigentlich zu einem ganz, ganz weiten Themenspektrum. Wir beraten sogenannte Sektenaussteiger. Wir beraten zum Esoterikmarkt, bieten da eine Verbraucherberatung an, zu spirituellen Krisen, zu Okkultismus. Und dachten damals, Mensch, Verschwörungstheorien könnten doch ganz gut da noch mit reinpassen. Aber wir haben nicht geahnt, was dann passieren würde, wenig später.
Und Zebra, das ist ja auch, das Zebra ist ja schwarz und weiß. Und das ist aber genau das, wie ihr nicht mit diesen Menschen umgehen wollt, mit diesen Menschen, das klingt schon so, sondern ihr sagt auch, es gibt viele Grauzonen, es gibt viele Zwischenstufen und man muss divers, differenziert schauen und man muss mit diesen Menschen auch anders umgehen, als zu sagen, ja, das ist einfach, die spinnen halt.
Genau, gerade weil wir staatlich gefördert sind, werden bei uns Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit absolut groß geschrieben. Also wir sind nicht dafür da, jemandem zu sagen, was falscher und richtiger Glaube ist, was gute, was schlechte Meinung ist, überhaupt nicht, sondern das ist sozusagen unser oberstes Gebot, dass wir sagen, wir sind dafür da, diese Meinungsfreiheit zu respektieren und wir sind grundsätzlich erstmal für alle offen. Also jeder darf und kann bei uns anrufen, ganz egal, ob man in der Gruppierung, in der Sekte drin ist, ob man eben jetzt an Verschwörungstheorien glaubt, an sogenannte Verschwörungstheorien, oder ob man eher ein Angehöriger ist, ob man einen Partner hat, der da drin steckt. Also erstmal wollen wir für alle offen sein. Tatsächlich aber wird unser Angebot meistens wahrgenommen eher von Angehörigen. Also Menschen, die sozusagen selber tief drin stecken, wird dann oft auch so ein bisschen, haben ein bisschen Argwohn und sagen, Mensch, das ist ja staatlich gefördert, vom Land gefördert. Möglicherweise sozusagen, das sind ja quasi eh die Bösen, die Sündenböcke. Und da werden wir manchmal ein bisschen mit in Sippenhaft genommen. Erstmal, was ein bisschen schade ist. Und wir müssen da erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, damit die verstehen, dass wir wirklich bemüht sind, eine neutrale Beratung anzubieten und eben nicht auf irgendwie eine Seite festlegen wollen oder schlagen. Und gleichzeitig benennen wir total auch, wenn Grenzen von Meinungsfreiheit überschritten werden. Also wir bieten jetzt nicht eine völlige Beliebigkeit und so weiter, sondern natürlich gibt es manchmal auch ganz klare Grenzübertritte und dann positionieren wir uns. Aber unser Leitbild ist tatsächlich das, wie du es vorher gesagt hast, nicht alles ist schwarz-weiß. Das Zebra ist es schwarz-weiß, aber wir wollen eben nicht Schwarz-Weiß-Denken fördern. Wir wollen genau das nicht tun, sondern auf Grautöne achten. Raum für solche kritische Fragen lassen und so weiter.
Du hast ja.
Ich finde es, da gerade auch ein interessanter Punkt. Wie läuft es das dann ab, wenn ein Angehöriger quasi jemanden, ich sag mal, mitschleift? So wie muss man sich das dann vorstellen, diese erste Begegnung?
Ich erzähle es vielleicht mal ein bisschen an einem Beispiel. Ein ganz großer Klassiker in den letzten Monaten waren Paare, die bei uns angerufen hatten. Also meistens der eine Partner ruft an und sagt, meine Frau möchte sich von mir scheiden lassen, wenn ich mich nicht, wenn ich mich impfen lasse. Geht übrigens aber auch andersrum, dass sozusagen Druck in die andere Richtung aufgebaut wird. Meine Frau lässt sich scheiden, wenn ich mich impfen lasse, also oder der Mann, also in beide Richtungen. Und dann, gerade bei Paaren, sagen wir erstmal, ja, wenn noch nicht alles verloren ist, wäre es vielleicht möglich, dass wir mit beiden sprechen können. Und meistens wird das eigentlich auch ganz gern angenommen. Oft ist ein Vorgespräch notwendig mit dem anderen Partner, auch der erstmal uns abcheckt so ein bisschen und guckt, sind wir wirklich neutral? Was ist unser Auftrag? Der uns da meistens auch wirklich Fragen stellt. Und dann eben laden wir auch zu uns ein. Dann können die kommen und wir bieten eben dann eine Beratung an und gucken eigentlich, wo hakt's. Und unser Ziel ist es dabei, nicht jetzt irgendwie eine von beiden Seiten zu fördern. Das wäre absolut nicht in unserem Sinne, sondern zu gucken, wie können wir eine Brücke schlagen zwischen diesen beiden oft komplett verhärteten Posten. Was für eine Vorgeschichte hat der Konflikt vielleicht? Wodurch wurde der befeuert und wie kann es vielleicht trotz dieser sehr unterschiedlichen Standpunkte gelingen, wieder miteinander in Kontakt zu kommen? Das sehen wir so ein Stück weit als unseren Auftrag. Oft versucht uns die eine Seite ein bisschen zu instrumentalisieren und kommt so mit der Idee, könnt ihr meiner Frau nicht mal sagen, dass sie falsch liegt? Ihr könnt ihr doch jetzt mal den Kopf waschen und ihr ein paar gute Argumente um die Ohren hauen sozusagen und sie wieder richtig machen. Und den Auftrag nehmen wir natürlich nicht an. Das ist nicht unser Job sozusagen, jemanden eine Gehirnwäsche rückwärts zu verpassen und ihn zu entschwören, sondern das ist ein Prozess, den der Mensch selber gehen muss. Meinungsbildung sozusagen ist nicht in diesem Sinne sozusagen unser Job, dass wir jemanden sagen, also hier, sie liegen wirklich komplett falsch mit ihrem Glauben, sondern wir gucken wirklich eher auf ganz, ganz andere Punkte und schauen, versuchen eher diesen Prozess anzuregen, verstehen statt zu verurteilen. Also wirklich mit demjenigen diesen Weg zu gehen. Wie gelingt es, ihn zu verstehen und nicht dessen die Inhalte, sondern eher die Bedürfnisse, die hinter solchen Theorien stecken, die Ängste, die Nöte, die Sorgen. Das ist so ein Setting, eben, dass Paare sich an uns wenden. Aber eben manchmal rufen auch Menschen an, die nicht vorbeikommen, sondern die wir einfach nur am Telefon beraten, weil wir baden-württembergweit Beratung anbieten, die einfach so ein paar Tipps brauchen. Wie gehe ich jetzt eigentlich mit meinem Bruder, meiner Schwester um? Vor Weihnachten hatten wir das recht häufig, dass Leute gesagt haben, die Weihnachtstage stehen an. Ich weiß, da ist mein Bruder auch mit am Tisch und der hängt ganz tief drin und da wird es bestimmt Diskussionen geben, was kann ich da tun, um eine Eskalation zu vermeiden. Das ist ein ganz anderes Vorgehen, was wir da dann wählen. Da gucken wir wirklich auch nach so ein paar praxisorientierten Tipps. Ja, also je nachdem, wir gucken uns Fälle einzeln an, ja.
Was
Genau.
könnte man da für, gerade für so Familienessen und sowas für einen Tipp geben, um der Eskalation aus dem Weg zu gehen?
Also wir raten da eher, nicht so eine Bühne zu schaffen. Also wenn es jetzt quasi eine Festivität ist, gar nicht so sehr auf diese Diskussionen einzusteigen und erklären auch unseren Anrufern, dass Diskussionen meistens eigentlich eher so einen Bumerang-Effekt haben. Also dass da meistens gerade das Gegenteil bei rauskommt, hinterher stecken beide nur noch fester in ihren Meinungen drin. Also man wird jemanden ganz sicher nicht an der Familienfeier von der gegenteiligen Meinung überzeugen, sondern das führt meistens eher zu einer Verhärtung von Fronten. In solchen Kontexten raten wir wirklich eher, Themen abzubiegen und zu sagen, wir reden über was anderes, dem anderen aber wertschätzend zu begegnen, dem anderen auch zu sagen, Mensch, ich respektiere es, dass du deine andere Meinung hast, aber jetzt gerade im Moment diskutieren wir die nicht. Wir können uns da vielleicht auch mal Zeit nehmen, das in Ruhe irgendwann anders zu machen, also da auch klar das Setting zu benennen und sagen, Mensch, es könnte vielleicht jetzt auch eine ungute Stimmung provozieren, aber grundsätzlich dem anderen auch Respekt auszudrücken. Nicht jetzt mit Begriffen wie du Verschwörungstheoretiker zu hantieren, also dem anderen nicht den verbalen Aluhut aufzusetzen, bewährt sich auch. Das verhindert eigentlich einen guten Diskurs von vornherein. Und da einfach wirklich gut vielleicht eher abgrenzen in so einem Setting, ja.
Mich würde so interessieren, wie sowas konkret abläuft. Also du hast gesagt, es wird, also es rufen auch die Ehepartner an oder auch Leute, die eben selber verschwörungsgläubig sind, die euch abchecken wollen, die Angst haben, dass sie von euch eine Gehirnwäsche bekommen und dass es eben auch eine Aufgabe ist, da erstmal Vertrauen zu schaffen. Kannst du das ein bisschen genauer schildern? Also vielleicht auch anonymisiert natürlich an einem Beispiel, wie so eine Kommunikation ablaufen kann, dass dieser Mensch, der ganz misstrauisch ist und in seinem Weltbild befangen, eben doch sich ein Stück öffnet und bereit ist, da mitzukommen.
Ja, genau, das ist ein guter Punkt an der Stelle. Wir haben natürlich Schweigepflicht, aber ich erzähle gerne eine anonymisierte Geschichte. Nennen wir mal das Ehepaar Müller, fiktiver Name. Herr Müller hat angerufen, völlig verzweifelt, und hat gesagt, es geht nicht mehr weiter mit meiner Ehe. Ich bin total am Ende. Sie lässt sich nicht impfen. Sie fängt an, mit meinen Freunden, Bekannten zu streiten, will überall missionieren und ständig teilt sie auch bei WhatsApp oder in diesen ganzen sozialen Medien alle möglichen Dinge. Mir ist es langsam auch recht unangenehm. Und dem haben wir dann eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, gesagt, also wäre vielleicht ganz günstig, wenn Ihre Frau mal mitkäme. Und haben ihn aber auch erstmal gefragt, was wollen Sie eigentlich von uns? Was ist so Ihr Wunsch an uns? Und der hat dann schon gleich mal gesagt, ja, ich möchte, dass ihr mir helft, dass meine Frau wieder normal wird. Dann haben wir gesagt, das können wir, den Auftrag können wir wahrscheinlich nicht erfüllen, aber wir können eben miteinander gucken, wie es gelingt, wieder in einen guten Dialog zueinander kommen, wie wir eine Brücke zwischen euch bauen können. Die Frau kam, Frau Müller, nennen wir es jetzt mal, kam mit. War total misstrauisch, hat sich aber ihrem Mann zuliebe erstmal darauf eingelassen, mitzukommen. Und das ist was, wo wir erstmal total wertschätzen und ihr auch rückmelden und ihr auch zu verstehen geben, dass wir das wirklich einen ganz mutigen Schritt finden. Und meistens sprechen wir wirklich erstmal unser Setting an und sagen ihr dann, Mensch, ja, wir sind staatlich und genau das bedeutet, dass wir eben Meinungsfreiheit ganz hoch hängen. Und sie dürfen uns gerne eine rote Karte geben, wenn sie das Gefühl haben, es wird hier in irgendeiner Weise parteiisch oder sie fühlen sich in der Ecke gedrängt. Meistens führen wir solche Gespräche auch zu zweit. Das verhindert auch noch mal mehr, dass man irgendwie in eine Parteinahme reinrutscht. Und dann bekommt sie genauso Raum zu schildern, wie es ihr geht. Wir lenken dann bewusst eben nicht so sehr auf die Theorien und diskutieren, ob jetzt Impfen sinnvoll ist oder nicht, sondern gucken, was das mit der Beziehung jetzt macht, wenn einer sich so positioniert und der andere so. Gucken dann miteinander, wie es dem Ehepaar Müller gelingen kann, vielleicht trotzdem irgendwie einen Konsens zu finden. Und die beiden haben tatsächlich einige Sitzungen bei uns gehabt, aber haben sich am Schluss nicht getrennt, so viel kann ich schon verraten, sondern das wirklich genutzt, um nochmal ein paar ältere Themen aufzuarbeiten, die da in der Paarbeziehung schon länger schief liefen. Er hat respektiert gehabt, dass sie sich nicht impft am Ende und hat das nicht als gegen sich gerichtet empfunden. Und sie hat verstanden, dass er total Angst hatte. Sie hat seine Ängste total verstanden und hat verstanden, der hat ja Angst um mich. Und war dann so gerührt davon, dass sie sich am Schluss hat impfen lassen. So als Überraschung für ihren Mann. Also die haben sozusagen jeweils verstanden, was treibt den anderen da gefühlsmäßig um und haben das nicht mehr als gegen sich gerichtet empfunden, sondern verstanden, da steckt ja irgendwie was ganz anderes dahinter. Das haben wir auch bei Angehörigen häufiger, dass sozusagen oft eine ganz große Sorge um den anderen dahinter steckt, die aber missverstanden wird. Und das macht viel weicher oder lässt viel eher sozusagen dann wieder auf den anderen zugehen, wenn man merkt, Mensch, der macht sich eigentlich nur Sorgen um mich. Meine Mama möchte mir nicht auf die Nerven gehen, weil es mir die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten schickt, sondern die macht es, weil sie sich Sorgen macht und weil sie mich überzeugen möchte, was richtig ist sozusagen, aber nicht, um mich zu ärgern. Da bringen wir oft bald das Katzenbeispiel auch. Genau, das
könnte
ich nachher nochmal ausführen. Das Katzenbeispiel. Ich habe neuerdings auch eine Katze und die hat so die Angewohnheit, uns mit toten Mäusen zu beglücken. Und tote Mäuse sind für uns ja eine ziemlich eklige Nahrung, die esse ich jetzt nicht so gern, aber ich würde jetzt meine Katze dafür auch nicht schimpfen oder treten. Und so ein bisschen ist es ja auch mit manchen Angehörigen, die einen beglücken mit einer unglaublichen Vielzahl von Nachrichten, gerade als sie die alles teilen wollen und einem schicken. Und da erzählen wir manchmal, es ist vielleicht ein bisschen wie bei der Katze. Eine Katze macht das eigentlich als Liebesbeweis für ihre Lieben. Die bringt einem die toten Mäuse, weil sie einem dadurch zeigen möchte, du bist mir wichtig, ich danke dir fürs Füttern und so weiter. Und die Menschen machen das, also so ein Reframing, das wir anbieten, machen das manchmal einfach auch mit der Intention, hey, du bist mir besonders wichtig, mit dir teile ich besonders viele dieser Nachrichten. Und das führt manchmal zu so einem Switch, dass die Leute dann wirklich ein bisschen schmunzeln und sagen, ja stimmt, so könnte man es ja eigentlich auch mal sehen.
Das heißt, dass hinter vielen dieser Verschwörungsglauben oder dieser, dass man sich in einen Verschwörungsglauben hineinsteigert, das hat ja auch bestimmte Ursachen. Und die Ursachen sind oft auch Ängste, die schon vorher da waren, also vor Corona, und die dadurch dann erst befeuert werden und dadurch eine Form finden, indem man eben so quasi wie einen Mythos hat, der die Angst fasst. Könnte man eigentlich diese Verschwörungsglauben auch ein bisschen als was sehen, wo bestimmte Ängste unserer Gesellschaft und bestimmte Probleme von Menschen gefasst werden, wie in einer mythischen Erzählung? Kann man das so sehen, Sarah?
Es wäre so eine Interpretationsweise, könnte ich mitgehen. Und auf jeden Fall kann man sagen, Verschwörungsglaube ist eine Form von Krisensymptom. Also immer wieder, wenn es in der Gesellschaft Krisen gibt, kann man wirklich schön in den Geschichtsbüchern nachvollziehen, ploppen Verschwörungstheorien auf, weil die natürlich eine Funktion erfüllen, auch eine psychische Funktion erfüllen, die vereinfachen, so wie du es gesagt hast, die bieten sozusagen einfache Interpretationsmuster an, die bieten uns Bilder von Sündenböcken an, wer ist schuld an der Krise, das entlastet natürlich erstmal und die reduzieren eine Komplexität, eine Unvorhersehbarkeit unglaublich. Und das für viele Menschen ist einfach Komplexität schwer auszuhalten, Unvorhersehbarkeit schwer auszuhalten. Das macht manchmal mehr Angst, wie die Bilder, die in Verschwörungstheorien dann geteilt werden. Und deswegen haben Verschwörungstheorien gerade in solchen Krisenzeiten unglaublich Konjunktur, weil sie paradoxerweise auch eine psychisch stabilisierende Wirkung haben können. Also ich sage gerne, die sind wie so eine Krücke, mit der man ein bisschen besser durch eine etwas schwierige Zeit kommt. Da kann man sich dran festhalten. Hat man was, wo man irgendwie nachgreifen kann und wo die Welt so ein bisschen verstehbarer wieder macht.
Man hat seiner Angst eine Form gegeben und dadurch ist sie nicht mehr so wie so ein Geist, der um einen herumwabert, sondern man gibt ihr eine Kontur. Das heißt aber, dass ihr sehr oft versucht, diese Angst runterzudimmen. Also dass es ein Ansatzpunkt wäre, um durchzudringen zu jemandem, der mit dem man festgefahren ist in so einer Geschichte, oder
wie? Ja, wir sprechen schon über Ängste und auch über affektbasierte Meinungsbildung, weil oft ist ja erst ein Gefühl da und darauf bauen wir uns unsere Meinung auf. Wir suchen post hoc sozusagen Argumente, die zu unserem Grundgefühl passen. Das macht nicht nur der Verschwörungstheoretiker so, sondern das machen wir alle so. Wir haben so ein Grundgefühl, das passt so, wie die Regierung das macht. Also suchen wir uns eher Quellen, die das unterstützen. Oder ich habe ein Grundgefühl, ich misstraue denen da oben. Dann suche ich eher quasi Quellen, die sozusagen diesem misstrauenden Gesicht geben. Und dann ist es spannend, woher diese Grundgefühle kommen. Manchmal haben die so eine ganz lange Geschichte, dass man vielleicht schon ganz früh die Erfahrung mit dem Staat gemacht hat, den kann ich eigentlich nicht trauen. Ich wurde auf dem Amt immer schlecht behandelt oder ich komme aus einem Regime, wo irgendwie nicht vertrauenswürdig war oder. Also dass sozusagen solche Vorerfahrungen können so eine Haltung gegenüber Staat zum Beispiel mit festigen. Und da gilt es eigentlich anzusetzen und zu fragen und zu gucken nochmal, wie ist so eigentlich so dieses Grundgefühl zustande gekommen, dass ein Vertrauensverlust da ist oder dass eine Angst da ist vorm Staat. Das hat meistens wirklich eine lange Geschichte und die anzugucken lohnt und hilft den Leuten, sich vielleicht auch selber besser zu verstehen und besser zu verstehen, warum hänge ich bestimmten Meinungen, Überzeugungen eher an und manchen eher nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Prozess, den wir selber als Berater immer wieder auch durchlaufen. Man selber dann sich auch ertappt hat und merkt natürlich, auch unsere Meinungsbildung ist affektbasiert.
Du hast jetzt das Beispiel vom Ehepaar Müller gebracht. Das ist ja aber nur ein Teil von eurer Arbeit. Das heißt, es rufen ja immer wieder Leute an, die zum einen von ihren Freunden sprechen, aber ihr habt auch mit einzelnen Verschwörungsgläubigen zu tun. Habe ich das richtig verstanden, mit denen ihr redet manchmal?
Ja, genau. Manchmal haben wir es zum Beispiel mit den sogenannten Fence-Sitters zu tun, den Zaunsitzern. Das ist so ein Begriff, der ist nicht von uns geprägt. Den haben wir irgendwo mal gelesen. Zaunsitzer sind eigentlich Menschen, die sich noch nicht so ganz klar entschieden haben, was jetzt richtig ist oder was falsch ist. Die noch nicht auf der anderen Seite vom Zaun gelandet sind. Aber die so ein bisschen am Flirten sind, sag ich mal. Und die gehört haben von einer Freundin, dass ja, was weiß ich, Bill Gates alle zwangsimpfen möchte oder. Und die rufen dann bei uns tatsächlich manchmal an, weil sie ein bisschen Hilfe suchen. Wie kann ich denn eigentlich was einordnen? Was ist da richtig oder falsch? Und da, wir haben jetzt auch einen Arzt im Team. Das war uns in manchen Fällen ganz nützlich sozusagen, wenn es tatsächlich mal um solche medizinischen Einordnungen ging. Also deswegen achten wir eben auch sehr darauf, dass wir multiprofessionell eingestellt sind. Sowas kommt eben bisweilen tatsächlich vor, dass die Fansitter uns anrufen. Oder ich hatte auch schon mit welchen gesprochen, die schon eine längere Zeit drin waren und gemerkt haben, Mensch, irgendwie gab es jetzt echt viel Ärger mit meinen Verwandten oder Bekannten. Alle haben sich von mir distanziert. Warum? Und die dann so ein bisschen darunter auch leiden. Die frisch Verliebten, so nenne ich die gern, die rufen seltener an. Also jemand, der gerade ganz frisch sich in eine Theorie verliebt hat, der ist ja eigentlich erstmal ganz happy. Der freut sich und hat sozusagen eine ganz neue Weltsicht entdeckt und hat eigentlich keine Probleme. Da haben in diesen Fällen ruft er das Umfeld an. Und möchte irgendwie Strategien, wie man jetzt damit umgehen kann.
Und du hast kurz gesagt, ihr habt jemanden, der auch Mediziner ist. Kannst du ein bisschen schildern, wie sowas abläuft mit einem, der fragt, ja, also ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll, was meint ihr? Also eigentlich habe ich gedacht, dass Bill Gates uns alle mit dem Chip, aber langsam kommen mir Zweifel oder wie auch immer. Oder wie,
Also in solchen Fällen macht tatsächlich Faktencheck noch Sinn. Und das macht dann, oder der gibt unser Mediziner eben manchmal Anregungen dazu, oder wir teilen auch Links zu guten Faktencheck-Seiten, wo man einfach nochmal sieht, okay, man kann sich hier und da und dort gut informieren, einfach auch zu sehr speziellen Themen. Also es war sehr unterschiedlich, was so die Themen waren, die hochgeploppt sind. Am Anfang der Pandemie ging es wirklich sehr stark drum, ist es im Labor entstanden, wo kommt der Virus eigentlich her? Dann ging es eine ganze Weile um Masken, was machen die eigentlich? Dann ging es um Testungen mit dieser Idee, dass da Morgellons oder so kleine Würmchen auf Partikel einem implementiert werden würden. Und dann ging es um Zwangsimpfungen und Chips, die einem da implantiert werden. Also es ist ein bisschen wie eine Wanderdüne. Die Inhalte, die sozusagen sich immer mit dem mitbewegen, was eigentlich gerade politisch relevant ist. Und eben da sind wir recht flexibel und gucken immer gerade, dass wir selber auch auf dem aktuellen Stand sind, was so Faktenchecker-Seiten betrifft, schauen, was ist gerade wieder en vogue. Und in letzter Zeit, Überraschung, sind sozusagen die Putin-Narrative, die uns hier stark beschäftigt haben. Also wo jetzt zumindest für eine Zeit lang damit noch sozusagen diverse Narrative über den Russland-Ukraine-Krieg mit bei uns gelandet sind, aber wo man gesehen hat, ah ja, das schlägt halt immer quasi auch in diesen Milieuswellen.
Ich hätte da jetzt eine Doppelfrage direkt so, wie sieht denn die Erfolgsquote ungefähr aus und gibt es Feedback von Leuten, bei denen man sagen kann, man hatte Erfolg, äußern die Menschen sich dann nochmal irgendwie dazu?
Wir haben immer wieder auch, also ich fordere Menschen auch mal wieder auf, uns eine Rückmeldung zu geben, ob es gewirkt hat oder nicht, wie sozusagen, und Erfolg, sage ich immer, das ist ja dann nicht unser Erfolg, wenn es klappt, sondern das haben die dann geschafft. Also der Pokal geht dann sozusagen immer zurück an diejenigen, die es geschafft haben, Anregungen umzusetzen, die es gewagt haben, Dinge auszuprobieren, die Sachen anders gemacht haben. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche Menschen kommen nicht so leicht raus aus ihren eigenen Verhaltensmustern. Zum Streit gehören ja immer zwei, also beide Parteien leisten sozusagen ihren ganz aktiven Beitrag, dass so eine Situation eskaliert. Wir können ja immer nur mit denen arbeiten, die uns anrufen oder die zu uns kommen. Manchmal sozusagen will die Gegenpartei sich nicht einlassen, manchmal ist aber auch die Bereitschaft auf der anderen Seite nicht so da, zu sagen, nee, ich könnte da tatsächlich was mit zu tun haben, ich probiere mal andere Dinge aus. Und manchmal ist aber auch ein Wille da, wirklich was zu verändern, genauer hinzugucken. Ich würde sagen, es ist so eine gute Melange, also wir kriegen von manchen wirklich immer mal wieder zu hören, ja, es hat sich was verändert. Wir kriegen auch mit, dass Paare sagen, und wir haben uns jetzt doch getrennt. Das würde ich nicht als Misserfolg werten, weil wir eigentlich grundsätzlich Ergebnisse offen beraten. Also wir sagen, nicht eine erfolgreich durchgeführte Partnerschaft ist unser Ziel. Das muss nicht unbedingt, also das ist nicht unser Auftrag zu sagen, das Paar muss zusammenbleiben. In manchen Fällen kann eine Trennung auch in Ordnung sein. Also von dem her ist es schwer, woran messe ich sozusagen Erfolg. Aber wenn Menschen sozusagen es gelingt, wieder mehr sozusagen auch ihre Bedürfnisse zu spüren, ihre Grenzen, in manchen Fällen geht es wirklich darum, Grenzen auch abzustecken und zu sagen, das lasse ich mir jetzt aber nicht mehr gefallen. Meine Frau will die Kinder mit nach Paraguay nehmen, Paraíso Verde will die entführen und hier muss mal eine ganz klare Riegel gezogen werden, eine Grenze gezogen werden. Das möchte ich so nicht. In diesem Fall ging die Ehe kaputt da dran. Aber es war notwendig sozusagen, dass dieser Mann einfach gesagt hat, Moment, hier geht es jetzt gerade um die Kinder und hier schalte ich jetzt das Jugendamt ein, weil eine Kindesentführung mit drohen würde. Die würde sozusagen, die hat Tickets schon gebucht. Also von dem her, Erfolg ist so ein bisschen die Frage, woran messen wir den? Aber wir bekommen immer wieder mit, okay, da kommt was in Bewegung und das ist eigentlich erstmal unser Ziel, dass verhärtete Strukturen sich aufweichen, Menschen sozusagen Dinge ausprobieren, anders in Konflikte reingehen, ihren Konfliktmodus überdenken, sich auch in eine Selbstreflexion gehen, zu überlegen, was habe ich eigentlich dazu beigetragen, dass jetzt dieser Konflikt so eskaliert ist. Und wenn Menschen da anfangen, über sich selber nachzudenken, werte ich das immer so ein bisschen als Erfolg und denke, man ist nicht mehr nur beim anderen, was der falsch macht, sondern sieht sich selber auch ein bisschen als beteiligt.
Ich denke auch so, das, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass das ja ein Prozess dann, also ein Prozess muss losgetreten werden, den die Person dann selber machen muss.
Genau.
Und das zieht sich ja dann auch noch.
Genau. Also den Weg geht die Person selber quasi. Wir können manchmal so ein bisschen einen Kompass mit in die Hand geben oder eine Landkarte. Aber gehen muss die Person selber den Weg. Und der ist manchmal steinig und anstrengend und ist auch nicht immer kurz. Aber eben genau, also von einigen Prozessen haben wir jetzt wirklich auch das Gefühl, das ist schon sehr wirksam gewesen und bringt auch was, also wenn man zur richtigen Zeit einfach noch kommt.
Wie ist denn der Umgang mit zum Beispiel Rechtsradikalen und Antisemitismus? Ist da, wie kann man da noch irgendwie mit umgehen oder schickt man die einfach wieder weg?
In diesen Fällen geht es darum, das klar zu benennen. nicht unter den Tisch zu kehren, weil Schweigen auch Zustimmung bedeuten kann. Also wenn wir das nicht benennen und einfach schweigsam tolerieren, Stimmen, kann das als eine stille Zustimmung gewertet werden. Wir haben damit nicht so ganz viel zu tun. Es gibt spezialisierte Beratungsstellen auch nochmal für Rechtsextremismus und Antisemitismus, wo die dann nochmal stärker landen. Aber in vielen Verschwörungstheorien schwingen ja implizit oder ist da so ein versteckter Antisemitismus schon mit dabei. Oder auch rechte Gesinnungen sozusagen mit dabei. Die sind meistens bei uns nicht so ganz vordergründig, schwingen aber so am Rande mit drin. Und ich glaube, da ist dieses das Kind beim Namen nennen eine gute Strategie und auch deutlich zu machen, wo Grenzen der Verhandelbarkeit liegen, was sozusagen aber jetzt auch nicht mehr durch Meinungsfreiheit gedeckt ist. Ich glaube, wichtig ist es, das auf eine wertschätzende Art und Weise zu tun. Manchmal verwechseln wir Menschen mit Meinungen und fangen an, sozusagen einen Menschen automatisch abzuwerten, weil der eine bestimmte grenzüberschreitende Meinung vertritt. Und deutlich zu machen, wir distanzieren uns jetzt nicht von Ihnen als Mensch, wie du da sitzt, sondern wir distanzieren uns von dieser Überzeugung. Ist, glaube ich, so ein bisschen die Gratwanderung, die wir versuchen zu gehen, damit eben trotzdem eine Beziehung da bleibt, auch eine beraterische Beziehung erhalten bleibt, aber auch deutlich wird, hier ist eine Grenze überschritten.
Wie würdest du das denn einordnen, dieses, was ja durchaus auf Social Media viel passiert, dass so argumentative Kriege passieren und sich die Leute einfach nur noch irgendwelche Argumente um die Ohren hauen? Hilft es oder ist das eigentlich schon schädlich?
Das ist sozusagen ja so dieser Umgang mit Hate Speech. Es gibt da bestimmte gute Anweisungen und Tipps auch, wie man vor allem in diesem Medium Internet damit umgeht. Ich würde sagen, das würde ich nochmal ganz stark unterscheiden von einem direkten Kontakt. Das ist nochmal wirklich speziell, was Spezielles. Im Internet hat man immer stille Mitleser. Da ist eigentlich klar, man erreicht in der Regel nicht denjenigen, der so eine Meinung vertritt, sondern durch eine Gegenrede, durch Counterspeech erreichen wir quasi eher die stillen Mitleser, wenn wir da quasi mal einen Link mit drunter schalten. Aber da ist gleiches Spiel, also auf die Netiquette achten, respektvoll bleiben, weniger ist mehr. Also man kann sagen, 3 gewinnt nach mehr als 3 Argumenten. Mehr braucht man nicht posten, dann endet es in einer Meinungsschlacht und dann ist eigentlich auch klar, wenn der andere sich da nicht drauf einlässt, ist Hopfen und Malz eigentlich verloren. Und eben sich auch bewusst zu machen, eben auf einen guten Ton, der Ton macht die Musik, drauf zu achten und sich deutlich zu machen, ich tue es eigentlich eher für die Mitleser, indem ich sozusagen verhindere, dass Schweigen als Zustimmung interpretiert wird. Aber eben manchmal passiert es, dass beide Seiten sich wirklich auch verbal hochschaukeln und da tut sich, glaube ich, keiner einen Gefallen, wenn man sich da schriftlich im Ton vergreift. Eine andere Möglichkeit ist es, Hasskommentare zu melden. Das ist sozusagen neben Counterspeech auch noch eine Möglichkeit zu sehen, okay, da ist jemand, der wirklich grenzüberschreitend antisemitische Kommentare reinbringt, kann man auch melden. Oder es gibt auch so ganz witzige Websites, die mittlerweile so Memes teilen, die man einfach drunter packen kann. Ich habe die jetzt gerade gar nicht genau im Kopf, aber vielleicht kann ich nachher mal einen Link in den Chat schicken, wo einfach mit Humor gekontert wird. Finde ich eigentlich auch eine ganz witzige Idee.
Ich glaube, bei dem ganzen Diskurs fehlt ein bisschen Selbstironie und Humor und Gelassenheit.
Sagen wir auch, also ein wichtiger Aspekt in der Haltung ist sozusagen tatsächlich Humor und nicht im Sinne von ich lache über den anderen, sondern wir lachen gemeinsam über das oder das und Humor schafft Distanz. Humor hilft uns, dass wir Sachen nicht zu schwer nehmen, nicht zu nah an uns ranlassen und es ist genauso einer der Tipps, die wir bei unseren Haltungsfragen gelistet haben, wo wir sagen, ein bisschen resignative Gelassenheit und Humor schadet manchmal nicht, weil manches würde sich eigentlich auch schon lösen, wenn man die Zeit mit reinbringt. Da erzähle ich gern von Romeo und Julia. Romeo und Julia haben sich ja sozusagen verliebt und dann haben die total viel Gegenwind bekommen und sind ja am Schluss miteinander in den Tod gegangen. Und ganz ähnlich ist es, wenn sich jetzt jemand in eine Theorie verliebt. Je mehr Gegenwind der in dieser Anfangsphase bekommt, desto enger bindet sich dieser Mensch an die Theorie und desto mehr verhindert man, dass der Irgendwann, wie bei einem Partner, nach ein paar Monaten entdeckt, Mensch, der nervt, der macht die Zahnpastatube nicht richtig zu, der hat ja auch seine Ecken und Kanten. Und da ist sozusagen Zeit ein ganz guter Faktor. Wenn Menschen nicht zu viel Gegenwind kriegen in der Anfangszeit, entdecken die selber manchmal auch wieder die Ecken und Kanten in ihrer Theorie und stellen fest, na ja, ist auch nicht alles Gold, was glänzt, und kommen dann oft ein bisschen leichter sogar wieder raus. Also es ist gerade so ein Tipp für die Anfangszeit, wenn jemand so völlig euphorisch begeistert ist, da erreicht man sowieso nicht mit Argumenten, und da ist sich da an Romeo und Julia zu erinnern, schadet manchmal nicht.
Das ist ein schönes Beispiel dafür. Ich habe jetzt hier noch eine Frage aus dem Chat. Bei Situationen mit Leuten, die aggressiv werden, oder ist es häufig, oder wie geht man damit um? Die Zahlen von häuslicher Gewalt sind ja die während der Pandemie auch eher gestiegen als gesunken. Kriegt ihr das auch ab?
Wir haben ja manchmal so ein paar aggressive Hassbriefe gekriegt. Ich glaube, das bleibt nicht aus in dem Feld, in dem wir arbeiten, wo Menschen sich einfach ihren Frust entladen haben. Es ist so die Frage, wie gehen wir als Berater damit um, aber auch, wie gehe ich im direkten Kontakt damit um und wie gehe ich selber sozusagen als Betroffener damit um, wenn zu Hause sozusagen Stresslevel steigt und so weiter. Wir gucken uns mit Menschen immer Konfliktmuster an. Was für ein Konflikttyp bin ich? Das ist immer sehr spannend, da erstmal zu schauen, bin ich eher der Angreifer, der Verteidiger, ziehe ich mich zurück bei einem Konflikt? Und je nachdem, wie sich jemand einordnet, da bin ich so ein harmonisierender Streiter, der eher aufs Konflikt vermeiden geht. Je nachdem, wie die Konfliktparteien sich einordnen, ist natürlich auch ein anderer Umgang mit Konflikten sinnvoll. Jemand, der sozusagen schnell in der Eskalation ist und auch einen Partner hat, der schnell eskaliert, mit denen machen wir ganz andere Dinge, wie wenn wir zwei Harmonisierer oder Vermeider haben, die ihre Themen gar nicht miteinander ansprechen. Bei denen geht es dann wirklich eher darum, was für Strategien haben wir, uns runterzukühlen, wie machen wir Gesprächsregeln, in welchen Situationen diskutieren wir. Also da ist ein ganz anderes Sprechen sinnvoll. Das haben wir auch schon in der Beratungsstelle mitgekriegt, dass die dann angefangen haben, sich anzuschreien und laut wurden. Also die präsentieren uns häufig ihre Konfliktmuster oder ihre Konflikttypen. Die erleben wir hier manchmal hautnah mit. Und ich glaube, da gucken wir eben immer recht individuell drauf, was braucht es denn dann da, damit wir vielleicht, also bevor wir irgendwie weiterarbeiten, damit wir sozusagen Formen, Settings finden, die weniger eskalativ sind. Ja, und wir haben das natürlich auch mitgekriegt, dass gerade auch im Bereich Kinder und Jugend, dass da sehr, sehr viel mehr Fälle gemeldet wurden. Also da ist sozusagen, glaube ich, jetzt mit der Pandemie bedingt durch vielfältige Ursachen der Druck gestiegen. Und sicherlich vielfältige Probleme mit entstanden. Ich glaube, da darf man jetzt nicht allein die Verschwörungstheorien für verantwortlich machen, sondern ich glaube, das ist ja wirklich so eine multikausale Geschichte.
Das ist ein interessantes Stichwort. Wie ist denn das mit Kindern, wenn zum Beispiel die Eltern so ein bisschen lost sind? Und was kann man, kommen dann Kinder von sich aus, bringen die Eltern mit? Oder was können die machen?
Wir haben tatsächlich ältere Kinder. Also, das ist ganz spannend. Wir hatten eine ganze Weile Kinder, die wegen ihren Eltern angerufen haben. Die waren allerdings so zwischen 30 und 40 und haben angerufen wegen ihren Eltern, die meistens Ü 60 waren. Und spannenderweise, haben wir festgestellt, und das deckt sich auch mit einigen Studien, ist das Problem oder die problematischere Zielgruppe waren tatsächlich so eben bei Fake News, also die Anfälligkeit, Fake News zu teilen, ist bei Menschen über 65 deutlich höher wie bei jüngeren Menschen. Und das hat sich wirklich so in unserer Beratung abgebildet, dass sehr viele besorgten jungen Menschen da waren, die sich Sorgen um ihre Eltern gemacht haben, die gesagt haben, die teilen neuerdings Bullshit und Verschwörungstheorien und Fake News, wie kann ich jetzt mit meinen Eltern umgehen? Und eben zum Teil auch 17-, 18-Jährige da waren, ganz junge Kinder noch nicht, die kennen die Beratungsstrukturen und so noch nicht. Da haben wir eher bei kleineren Kindern den Fall, dass wir ein Jugendamt uns zum Beispiel anruft und sagt, die Eltern geben ihrem Kind Chlordioxid oder wie ist diese oder jene Gruppierung einzuschätzen, die wollen dorthin auswandern, dass da oder Erzieher sich an uns gewendet haben und gesagt haben, wie gehen wir damit um, wenn wir mitgekriegt haben, dass Kinder eben Chlordioxid eingeflößt wird. Das war ja in der verschwörungsnahen Szene eine Weile sozusagen ein Mittel, um sich vor Corona zu schützen, hat jetzt aber in einigen Fällen zu Verätzungen der Speiseröhre geführt, ist eigentlich sozusagen ganz klar kindeswohlschädigendes Verhalten. Wer selber das für sich trinken möchte, erwachsen ist, kann man machen, aber eben Kindern das einzuflößen, ist, da ist wirklich Alarm geboten.
Das genau, ist auch nicht zu empfehlen, glaube ich.
Nee, absolut nicht. Also wenn man eine gesunde Speiseröhre haben möchte und nicht gerade riechen möchte wie Schwimmbad, ist nicht so lecker. Genau.
Ja, also kann man schon sagen, also gerade für Kinder, die noch abhängig von den Eltern sind, ist da auch, ist auf jeden Fall ein bisschen problematisch, weil man da noch nicht so wirklich rankommt.
Genau, also da wir machen natürlich auch Präventionsangebote an Schulen, wo wir quasi einfach drüber sprechen, wie erkenne ich Verschwörungstheorien, wie baue ich mir selber eine Verschwörungstheorie und so weiter, dass wir schon auch versuchen, da anzusetzen. Aber ja, manche Kinder geraten da auch in Filterblasen rein oder werden oder wurden jetzt zum Teil ja auch auf manchen Querdenker-Demos gezielt instrumentalisiert als Redner, also wenn wir an diesen einen Anne-Frank-Fall denken, und sind natürlich, je jünger die sind, einfach stärker bezogen auf die Meinungen und Überzeugungen ihrer Eltern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Verschwörungsglaube automatisch zum kindeswohlgefährdenden Verhalten führt, auf gar keinen Fall, sondern das kann einfach auch ganz normal bleiben und die Erzieherkompetenz der Eltern jetzt eben nicht beeinträchtigen. In manchen Extremfällen führt es zu einer Beeinträchtigung, dass eben wie bei diesen Chlordioxidfällen es so läuft. Aber das ist häufig sozusagen, wollen die ihren Kindern ja überhaupt nichts Böses, sondern haben einfach eine ganz starke Sorge um ihr Kind und sie schicken deswegen ihr Kind nicht mehr in Einrichtungen, nicht mehr in Schulen. Also gerade in dem Kontext war es jetzt in letzter Zeit, als noch Testpflicht war, dass Eltern gesagt haben, wir haben Angst vor diesen Tests, wir schicken die Kinder nicht in die Schule. Das wird mittlerweile als Kindeswohlgefährdung in einigen Bundesländern auch gesehen und hat da auch zu Eskalationen geführt zwischen Jugendämtern und Betroffenen. Wichtig ist, glaube ich, da auch Brücken zu bauen und zu sehen, okay, im Grunde geht es beiden Parteien um das Wohl des Kindes. Das Jugendamt hat sozusagen das Wohl des Kindes im Fokus und aber auch die Eltern interpretieren eben etwas anders, was dem Wohl des Kindes dienen könnte. Das hilft manchmal wieder ins Gespräch zu kommen, aber ja, es haben leider auch so ein paar sehr festgefahrene Fälle mitbekommen.
Es ist ja auch noch immer ein Thema, also tatsächlich lustigerweise muss man fast sagen, ist es noch immer ein Thema bei Querdenkern mit dem Kindersterben an Masken, was ja eigentlich komplett unhaltbar ist und so, you know.
Ja.
Aber es wird noch immer verbreitet und geglaubt, dass, also so, und da ist auch der von den Eltern wahrscheinlich wirklich der Gedanke einfach nur, hey, ich will mein Kind schützen.
Genau. Und das ist auch ein schönes Beispiel. Wenn einmal eine Fake News erst losgetreten wurde, dann kann die noch so oft widerlegt werden. Die halten sich oft. Eine Fehlinformation, die sich einmal verbreitet hat, zu entkräften, ist wahnsinnig schwierig, weil im Gehirn sozusagen einfach im Prinzip wie bei False Memory abgespeichert wird, da war irgendwas mit Masken und Sterben. Aber nicht abgespeichert wird, Mensch, das war ja eigentlich widerlegt. Sondern diese emotionalisierende Horrornachricht hält sich viel länger wie die Widerlegung dieser Nachricht. Deswegen ist es ja auch echt kritisch, Fake News zu teilen, weil die eben eine unglaublich lange Halbwertszeit haben. Also die verfallen echt ganz, ganz langsam erst. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel mit den Masken, wo man echt sieht, wurde zigfach widerlegt, hält sich aber hartnäckig.
Ja, auch das mit dem Chlordioxid ist ja ein ganz, ganz alter Schuh eigentlich. So, das war ja schon vor Corona. Ich meine, dass das so ein amerikanischer Scientologe relativ früh losgetreten hat. Vor vielen Jahren. Für alle möglichen anderen Sachen. Und da auch so impfkritisches Zeug schon mit drin hatte. Und dann wurde das für Corona einfach nochmal aufgewärmt.
Ganz genau. Und das ist jetzt mit vielen dieser Konzepten so passiert. Also es ist nicht alles neu, was uns da so begegnet ist, sondern viele dieser Strategien, da rauszukommen, gab es schon davor, wurden wieder aufgewärmt. Ja, und haben jetzt gerade sozusagen mit Corona, weil da ja ganz stark die Gesundheitssorge im Vordergrund stand, Konjunktur erlebt. Und sozusagen kann man als Lösungsweg sehen von Menschen zu sagen, ich möchte was tun, ich möchte mich irgendwie schützen, ich möchte mich heilen, und dann greift man eben gerne auch zu solchen Mitteln und guckt, was da eben schon da war oder da ist. Und da gab es jetzt wirklich eine unglaubliche Vielzahl an Angeboten, jedweder Couleur. Also damit hatten wir in der Beratungsstelle auch zu tun, dass wir festgestellt haben, es gab einen regelrechten Boom an ja zum Teil unseriösen Coaching-Angeboten oder so ein paar zwielichtigen Mittelchen, die verkauft wurden. Also die haben echt ganz gut Konjunktur und Geld gemacht in den letzten Monaten.
Ist es euch da auch gelungen, die Leute dann zu überzeugen, dass das keine guten Mittel sind, oder?
Das sehen wir eben auch wieder nicht so unbedingt als ganz klar. So klar, bei Chlordioxid kann man klar positionieren, aber da sind wir ja schnell in so einem ganz spannenden Bereich mit der Alternativmedizin. Manchmal kann sowas auch einen guten Placebo antriggern. Mhm. Also je nachdem sozusagen, wenn es nicht so schädlich ist wie Chlordioxid, kann es sozusagen, Glaube versetzt ja bekanntermaßen Berge. Und an etwas zu glauben, an die Heilwirkung von, ja, sag ich mal, ein paar Steinen zu glauben, hat jetzt erstmal nicht so besonders viele Nebenwirkungen, Risiken, außer ich gehe dann nicht mehr zum Arzt und mache keine anderen Angebote. Aber das kann sozusagen zusätzlich eigentlich auch hilfreich sein und einen gesundheitsfördernden Aspekt haben, solange eben, und da achten wir immer drauf, Menschen sich nicht anderen Angeboten verschließen und eben nur noch dogmatisch diese eine Sache machen. Also da beraten wir in diese Richtung zu sagen, also ja, sicherheitshalber wirklich auch noch mit zum Arzt, sich da breit aufzustellen. Aber wenn jemand sagt, das ist auch zusätzlich für mich ein Weg, damit es psychisch oder gesundheitlich besser geht, why not sozusagen? Also ja, also gerade bei diesen nebenwirkungsarmen Placebos, sag ich mal, wo einfach, und also das ist ja eine immense Wirkung, was Dinge haben, an die wir glauben. Also da ist die Placebo-Forschung, weist ja da ganz unglaubliche Erfolge nach.
Du hast gesagt, dass auch so ein Weg ist, der gegangen wird. Ihr seid ja eine kostenlose Beratungsstelle. Das heißt, es ist nicht so, dass man da Angst haben muss, dass man viel Geld aufwenden muss. Das heißt aber auch, ihr habt auch Menschen über einen Zeitraum hinweg begleitet in diesem Prozess.
Genau, also vom Format her können wir Einzelgespräche über nur 1, 2, 3 Telefonate anbieten, aber wir haben auch Kapazitäten, Menschen wirklich auch um mehrere Sitzungen, mehrere Termine anzubieten. Unser Ziel ist es immer nicht, Therapien zu verhindern. Also wenn wir sehen, das ist eigentlich ein therapeutisches Anliegen, dann sagen wir, wir sind eigentlich eine Beratungsstelle, bilden vielleicht noch eine Brückenfunktion in eine Therapie oder leiten in eine Paartherapie über. Aber wir wollen keine Therapien ersetzen. Also es ist uns ganz, ganz wichtig, da jetzt nicht zu verhindern, dass Menschen sich wirklich Hilfe auf dem therapeutischen Markt suchen. Aber manchmal sind eben auch ein paar mehr Beratungsgespräche notwendig, um Dinge besser anzuschauen und zu klären. Wir hatten jetzt im letzten Jahr mehr als 600 Erstkontakte, also doch einiges, und waren dann doch relativ ausgelastet, sodass wir einfach immer gucken, wo können wir abgeben, an wen können wir abgeben, aber wo macht es auch Sinn, dass die sich wirklich an uns ankoppeln und wir sozusagen in einen vielleicht zum Teil auch vertiefenderen Beratungsprozess einsteigen.
Kannst du das ein bisschen, also du hast gesagt 600 Erstkontakte, ja, es ist wahrscheinlich jetzt schwierig, aber was, wer denn woanders hingegangen ist, wer länger bei euch geblieben ist oder wo du das Gefühl hattest, okay, das hat nach der ersten Beratung, hat das schon mal geholfen, kannst du das so ein bisschen...
Grundsätzlich sozusagen dürfen die Menschen selber entscheiden, wollen sie mehr oder weniger. Also wir entscheiden nochmal, passt das Anliegen zu dem, was wir anbieten können, oder verhindern wir dadurch. Wir haben, also die meistens eher nur kurz bei uns sind, das sind Menschen, die einfach so ein paar konkrete Handlungsstrategien sich wünschen. Eben wie ich es am Anfang gesagt hatte, für die Familienweihnachtsfeier oder wie gehe ich jetzt mit meinem Onkel um. Also die da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen wollen, sondern einfach so ein bisschen justieren wollen, ob der Weg, den sie bisher gegangen sind, vielleicht auch richtig ist und von uns dann nochmal eine Rückbestätigung brauchen. Gerade Paare waren meistens sehr viel intensiver. Die haben wir Da bieten wir manchmal auch so ein Intensivformat an, dass die, gerade wenn die von weiter weg anreisen, wir sind ja für ganz Baden-Württemberg zuständig, dass die dann morgens 1,5 Stunden bekommen und nachmittags nochmal, also dass die Anreise auch lohnt. Ja, gerade bei Paaren braucht es einfach erstmal Zeit, dass auch beide Seiten ihre Geschichte erzählen können. Da ist es dann eben nicht mit einer Dreiviertelstunde getan und meistens stecken ja hinter, also ich sage, meistens ist das Problem eher so eine Benutzeroberfläche und wenn man dann durch diese Tür gegangen ist, stellt man häufig fest, da stecken auch noch andere Themen mit dahinter. Wenn diese Themen jetzt wirklich so in einen therapeutischen Kontext gehen, wir feststellen, da hat jemand eine Depression oder eine Angststörung, dann würden wir die auf gar keinen Fall behandeln, da würden wir unsere Kompetenzen überschreiten, sondern benennen das dann und gucken, wo kann jemand Hilfe finden. Also da ist sozusagen ein ganz klarer Abgrenzungspunkt. Wenn wir aber feststellen, Mensch, da braucht es jetzt einfach noch Zeit, um an diesem Thema Ausstieg aus diesem Gedankenkonstrukt zu arbeiten, dann bleiben die schon oder dürfen die gerne bei uns bleiben oder auch Aussteiger aus irgendwelchen Gruppierungen. Das sind oft ein bisschen langwierige Prozesse, die wir auch begleiten. Da macht es auch sehr, sehr viel Sinn, dass die sich bei uns ankoppeln können.
Wie lange dauert oder wie lange habt ihr Begleitungen in dieser Art?
Wir sagen immer so, nach 10 Mal supervidieren wir auf jeden Fall einen Fall, weil dann wirklich ja im Raum steht, dass wir so langsam in so ein therapeutisches Setting rutschen. Mhm. Sagen wir immer so ein bisschen im Prinzip Obergrenze, aber es gibt natürlich auch Einzelfälle, wo es mal ein bisschen mehr ist. Aber das ist so ein bisschen die Deadline, wo wir darauf achten, dass die jetzt nicht unbedingt allzu oft überschritten wird.
Mhm. Und habt ihr, ich glaube, Clemens hatte schon mal in die Richtung gefragt, wie das mit dem, also mit der Erfolgsquote ist, also wo du einfach das Gefühl hast, ja, das hat jetzt was gebracht oder wo eine Rückmeldung kommt auch, ich bin jetzt weitergekommen, wir haben jetzt durch euch eine Entscheidung gefunden. Kann man da irgendwie sagen, wie groß da diese, ich habe was bewirkt, Quote ist? Bewirkt hat man ja immer irgendwas, aber
Das könnte ich jetzt eher so gefühlsmäßig sagen. Ich würde sagen, so von jedem zweiten hören wir nochmal. Also oft biete ich ein Follow-up-Gespräch nochmal an und sage, okay, vielleicht nach ein paar Wochen, dass wir einfach nochmal hören, wie es ergangen ist, was sich verändert hat. Und da bekommen wir häufig schon mit, dass die in Prozessen sind, dass Dinge sich beginnen zu verändern. Das ist aber ein sehr individueller Prozess. Bei manchen geht sowas langsam, bei manchen schnell. Verhaltensweisen, Gewohnheiten zu verändern, passiert eben nicht von heute auf morgen.
Das heißt also, das, was ihr eigentlich bewirkt, ist auch so eine Bewusstseinsänderung, sich selber etwas mehr wahrzunehmen und auch weniger Angst davor zu haben, auch mal zuzugeben, dass man mit irgendwas nicht zurechtkommt, dass man Angst hat, weil ich denke, dass es wahrscheinlich auch vielen Menschen schwerfällt, zuzugeben, dass sie eine Angststörung haben oder dass sie Hilfe brauchen.
Ja, und vor allem versuchen wir auch anzusetzen, so an dieser Selbstreflexion, an diesem Dogma eben zum Streit gehören zwei und was ist mein Anteil an dem Streit? Was habe sozusagen ich für Ängste, Befürchtungen? Was löst der andere bei mir aus? Warum triggert mich das so stark? Warum kann ich nicht ruhig bleiben, wenn der andere mir von seinen Verschwörungstheorien erzählt? Weil manche Menschen, die nicht bei uns anrufen, denen es gelingt sozusagen, damit gut umzugehen, melden sich ja nicht bei uns. Vielen Menschen gelingt es auch, da ganz ruhig zu bleiben und das irgendwie gut zu handeln. Und da muss man sich selber natürlich auch mit reinnehmen und nochmal überlegen, was ist eigentlich so mein Part an dieser ganzen Geschichte? Und ich glaube, das ist immer spannend, wenn es gelingt, Menschen dazu zu bringen, über sich nachzudenken.
Ich hätte jetzt gerade auch noch zwei interessante Fragen aus dem Chat. Einmal von Hella. 600 im Jahr sind ja quasi 2 am Tag. Und teilt sich das so auf oder hat man dann auch quasi durch äußere Ereignisse so ein bisschen... Also sieht man da eine Wechselwirkung, wenn irgendwas passiert?
Also so 600 sind ja quasi die Erstkontakte und da gibt es ja häufig noch mehr Folgekontakte. Also wir haben meistens ja im Schnitt, kann man sagen, so 2 neue Klienten am Tag, die sich bei uns melden und ganz viel sozusagen, was wir dann in Folgeprozessen jeden Tag noch abarbeiten. Wir haben Schübe, ja tatsächlich, um Weihnachten rum. Gab so eine Zeit, wo vor Weihnachten extrem viel los war, wo wir es wirklich auch zum Teil Wartezeiten dann hatten. Auch nach Weihnachten war so ein bisschen Scherbenbeseitigung. Da gab es, also hatten wir wirklich zum Teil 2, 3 Wochen Wartezeit, bis wir Menschen überhaupt erst einen Termin anbieten konnten, weil so viel los war. Dann jetzt gerade haben wir ein kleines Sommerloch. Also jetzt ist gerade, also sind wir in vielen Prozessen, die schon begonnen haben, aber es ist nicht mehr so ganz akut am Brennen in dieser Verschwörungsthematik. Jetzt haben wir gerade wieder andere Themen, die akut werden. Und dann gab es wieder für uns manchmal aus völlig nicht nachvollziehbaren Gründen, hat man das Gefühl, alle haben sich verabredet und melden sich gerade. Oder gerade wenn wir wieder in Medien waren, kann das manchmal auch nochmal auslösen, dass wieder mehr Menschen sich melden. So ganz klar ist uns das noch nicht, was sozusagen diese Stoßzeiten bewirkt und was nicht. Es wird jetzt vorgestern einen Tag, da waren glaube ich 10 Neuanrufer. Dann gab es jetzt heute einen eher ruhigen Tag, wo nur 3 Neuanrufer da waren und so ein paar Folgeprozesse noch. Also es ist immer so ein bisschen verschieden, kann man sagen.
Und du hast es gerade angedeutet, Sommerloch und andere Themen. In was für eine Richtung geht es dann im Augenblick?
Jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr bei unserem auch anderen Kerngeschäft, dass jetzt stärker wieder Fragen auftauchen. Ist diese oder jene Gruppierung seriös? Kann ich diesen oder jenen Kurs buchen? Ja, ich glaube schlichtweg, weil Menschen jetzt wieder oder weil Gruppierungen sich wieder treffen. Das war ja während der Pandemie auch kaum möglich. Da ist ja das meiste sozusagen digital gewesen. Und jetzt gerade im Moment merken wir, Menschen konsumieren wieder auf dem Esoterikmarkt, gehen wieder in Gruppierungen, gehen wieder in Gemeinden. Und das produziert jetzt auch wieder so diese ganz für uns normalen Anfragen nach Seriosität von weltanschaulichen Angeboten.
Okay, dann würde ich gerade noch auf die nächste Frage eingehen. Ohne jetzt konkrete, ist von Nineberry die Frage, ohne jetzt konkreten Namen abfragen zu wollen, gab es auch schon irgendwelche berühmten Leute, die das Hilfsangebot angenommen haben?
Ja, schon, genau. Aber da kann ich keine Namen nennen, aber wir hatten schon auch Menschen, die eben stärker im Licht der Öffentlichkeit standen. Ne? Genau.
Ich muss mal anmerken, wir haben noch 5 Minuten. Also 5 Minuten gilt jetzt hier für die Sendung auf der Wüstenwelle. Die ist genau von 9 bis um 10. Es gilt allerdings nicht für diejenigen, die uns via YouTube oder via Clemens, diese anderen Möglichkeiten hören. Die können uns noch weiter hören. Aber die Wüstenwelle wird hier umschalten um 10. Das heißt, für die Wüstewelle-Hörer müssten wir uns mal langsam verabschieden.
Ich glaube, das müssten wir auch jetzt machen, um dann auch noch die Musik spielen zu können.
Ja, ganz genau. Also, das war Kaffee und Chemtrails für heute auf der Wüstenwelle.